Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Ist euch der Gedanke auch schon mal durch den Kopf gegangen? Eine eigene Firma gründen und damit gutes Geld verdienen. Endlich keinen nervigen Chef mehr haben, sondern selber befehlen. Den Arbeitstag ein bisschen selber einteilen. Wer weiss, vielleicht dann nach dem Mittag, Nachmittag noch ein bisschen golfen. Erfolgreich selbstständig sein. Das muss ein ganz starkes Gefühl sein. Was es aber braucht, um selbstständig zu werden, das wird häufig unterschätzt. Nicht jeder ist wirklich dafür gemacht. Und solche romantische Vorstellungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, die sind fehl am Platz. Auf was es ankommt, wenn man den Traum von der Selbstständigkeit realisieren will, das besprechen wir. Gerade in wenigen Augenblicken.
Treffpunkt auf DRS 1. Heute gehen wir
einem Traum von der Selbstständigkeit mal noch eigene Firma gründen, Freiheit genießen und gut Geld verdienen. Überall liest man so Erfolgsgeschichten von Jungunternehmern, die das grosse Geld machen, meistens mit einer simplen, sogar sehr simplen Idee. Mein erster Gast kennt sich in Sachen Firmen gründen bestens aus. Zum einen als Buchautor zum Thema Selbstständigkeit, zum anderen aber auch durch seine Tätigkeit an der Hochschule für Wirtschaft von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Herzlich willkommen, guten Morgen, Norbert Wienisdörfer.
Guten Morgen.
Wie stark ist eigentlich im Moment so der Trend, was Selbstständigkeit betrifft?
Der ist sicher markant spürbar, weil die Wirtschaftslage zwingt die einen oder anderen tatsächlich Alternativen zu suchen, sich zu überlegen, was mache ich, wenn ich den blauen Brief habe, was mache ich, wenn ich der Nächste bin, der die Stelle verliert. Und darum gibt es momentan sicher sehr viele Leute, die in diese Richtung schillen.
Also sind die neuen Selbstständigen eine Art auch Opfer von der Wirtschaftskrise?
Das ist durchaus für einen Teil so. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in jeder Wirtschaftslage Leute, die eine Marktchance sehen und eine Chance, sich selbstständig zu machen. Das ist aber in jeder Wirtschaftslage so.
Und wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, vielleicht aufs vergangene Jahrzehnt, wie haben sich die Selbstständigen verändert vom Typ her?
Das sind immer etwa 12'000 Firmen, die gegründet worden sind. Und dort merkt man vom Trend her, dass es vor allem Kleinunternehmen sind. Wir reden von Mikrounternehmen, also Firmen mit 1 bis 9 Mitarbeitern, die zulegen. Das haben wir in den letzten Jahren klar gesehen. Wir haben etwa 180'000 Firmen, die in diesem Kleinstbetrieb eigentlich überleben können und Erfolg haben.
Ich habe vorher so ein bisschen von diesen romantischen Vorstellungen geschwärmt, wo kann Antrieb sein, selber ein Unternehmen zu gründen. Dir als Fachmann, was sagt ihr, was treibt Leute an, selbstständig wollen zu werden?
Ich glaube, ein Motivationsgrund und ein positiver ist, seine Ideen zu verwirklichen, seine Ziele zu erreichen, Lebensziel, Selbstverwirklichung, dann sicher unabhängig sein, sein eigener Chef sein, können sagen, was durchgeht und dann für einen gewissen Teil von Leuten eben auch eine gewisse Notlage.
Mm-hmm. Aber wie gross ist denn die vielpreisnige Freiheit wirklich?
Die ist natürlich zu relativieren. Also all die Märchen und die tollen Geschichten, die man hört, am Nachmittag können gehen golfen, sie haben es erwähnt, am Morgen länger schlafen, das holt einem ein. Man schafft halt so abends länger, man schafft am Wochenende, man hat keine Ferien und in dem Sinn relativiert sich das extrem, wenn man schaut, grundsätzlich Neueinsteiger, die arbeiten länger und die verdienen weniger als Angestellte.
Und sie gehen ein grosses Risiko hier.
Das kommt noch dazu. Also sie müssen mit dem Druck, mit dieser Unsicherheit leben, kann ich überleben, gewinne ich, also verdiene ich genug Geld, um mein Leben zu bestreiten, das kommt noch dazu.
Jedes zweite Unternehmen, das in unserem Land gegründet wird, existiert 5 Jahre später nicht mehr. Und jedes fünfte übersteht nicht mal das erste Jahr. Das sind die neuesten Zahlen zur Selbstständigkeit vom Bundesamt für Statistik. Norbert Wienisdörfer, welche Branchen sind da besonders heikel, dass der Schuss hinten rausgeht?
Also wir haben da von der Anzahl Firmengründungen, die meisten werden im Dienstleistungssektor gegründet, im Handel, im Gastgewerbe und das sind genau die Branchen, die am meisten auch in Konkurs laufen oder müssen das Geschäft aufgeben.
Und da sind wir wieder bei der romantischen Vorstellung, eigene Beine zu haben, genau. Zum Beispiel, oder ja. Eine Bar betreiben, oder? Das ist auch so etwas. Was für Leute sind denn eigentlich geeignet, aufgrund von euren Erfahrungen, Norbert Wienisdörfer, was für Leute sind geeignet zum Selbstständigen können sein.
Da braucht es verschiedene Faktoren, die müssen zutreffen. Ich glaube, Persönlichkeit, ein Unternehmertyp, eine Unternehmerin sein, ein Machertyp
sein. Was sind das für Charakterzüge?
Das sind Leute, die können etwas realisieren, nicht nur planen auf dem Papier, sondern die Energie haben, das umzusetzen und das in widrigsten Verhältnis, sich nicht bodigen, wenn es auf Anhieb nicht klappt.
Das ist eine Kämpfernatur,
absolut.
Eine Art,
Macher, würde ich sagen, brauchen das, das ist wichtig.
Aber eine Solo-Vorstellung reicht auch nicht, es braucht ja auch noch ein bisschen Umfeld drumherum.
Ganz wichtig, dass die Leute getragen werden, getragen durch die Umgebung, das heisst Familie, Freunde, Bekannte. Wenn jemand ganz allein mit dieser Idee versucht, zu Erfolg zu haben und zum Beispiel von der Frau nicht gestützt wird, dann ist da wahrscheinlich kein Erfolg beschieden.
Und man muss jetzt auch in Anbetracht dessen, was er gesagt hat, dass man ein grosses Risiko eingeht, man muss irgendwie auch das Ganze ein ruhig können angehen. Also man muss einen guten Schlaf haben.
Man muss mit dem Druck können umgehen oder gut können schlafen, im Wissen, dass man vielleicht in 2 Wochen, in 2 Monaten keinen weiteren Auftrag hat, keinen Folgeauftrag und entsprechend nicht weiss, wie das Geld reinkommt.
Und wenn wir das Umfeld noch schnell ein bisschen weiter anschauen, wie wichtig ist hier auch das Beziehungsnetz, dass man die Fähigkeit hat, sogenanntes Networking zu betreiben, Beziehungen zu pflegen, überall ein bisschen dabei sein.
Das ist wichtig, das zwingt eigentlich so eine nächste wichtige Voraussetzung, die ein Unternehmertyp muss haben. Er muss kommunikativ sein, er muss können eben Beziehungen pflegen, er muss können seine Ideen, seine Produkte, seine Dienstleistungen verkaufen. Und von dem her gesehen ist das auch eine Qualität. Also die Introvertierten, die kaum getrauen auf Leute zuzugehen, das sind sie nicht, die erfolgreichen Unternehmer.
Jetzt haben wir schon ein paar wichtige Punkte zusammen, auf was es ankommt. Und vom Typ her, für wenn man selbstständig werden, aber erlaubt mir die Frage noch, Herr Winnistöfer, was, wenn Frustration an der eigenen Arbeitsstelle oder irgendeine Lebenskrise ein Hauptmotivationsgrund ist?
Dann ist es nicht wahrscheinlich der gute Grund, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Das sind Gründe, wo, das zeigen auch alle Studien, wir machen von der Fachhochschule immer wieder solche Erhebungen, wo eben nicht zum Erfolg führen. Also der beste Grund, die beste Motivation ist, langfristig merken, das ist mein Lebensziel, ich will das verwirklichen und das nachher realisieren, aber nicht innerhalb von 3 Monaten, sondern geplant auf Jahre raus.
Also es muss irgendwie ein Thema sein, wo man Feuer und Flammen ist, wo man ganz Teufel in sich hineinträgt. Also zweifellos eine gute Idee braucht es, um ein erfolgreiches Geschäft zu lancieren. So eine Idee hat mein nächster Gesprächspartner vor rund 10 Jahren gehabt. Schwarze Herrensocken im Abonnement hat er davon anbieten und das macht er auch heute noch mit grossem Erfolg. Mehr zu dieser erfolgreichen Sockengeschichte gerade als nächstes, hier bei uns im Treffpunkt auf DRS1. Jetzt längt's. Jetzt mache ich mich selbstständig. Jetzt werde ich mein eigener Chef. Wer von uns hat das nicht auch schon gesagt oder zumindest denkt? Meistens bleibt es die Theorie. Bei meinem nächsten Gast ist es aber nicht bei dieser Theorie geblieben. Er hat eine clevere Idee umgesetzt. Im Internet verkauft er seit 10 Jahren mit Erfolg Sockenabonnement. Herzlich willkommen, Sammy Lichti.
Guten Morgen.
Euer Unternehmen heisst blacksocks.com, ist wie gesagt jetzt 10-jährig. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch um Socken zu kümmern?
Also eine lange Geschichte, kurz erzählt. Ich war damals nach dem Studium Berater, hatte eine Sitzung mit der japanischen Kundschaft und weil die Sitzung so gut gegangen ist, hat uns anschliessend eingeladen in die sogenannte Teezeremonie. Was man dort machen muss, ist die Schuhe abziehen und dann ist etwas an den Tag gekommen, was nicht unbedingt an den Tag kommen, nämlich meine beiden Socken, die haben nicht den gleichen Stammbaum gehabt, sie haben nicht die gleiche Lebensphase gewesen, sprich, der eine ist tief schwarz glatt gewesen und der andere gerippt verwaschen mit einem kleinen Loch. Das hat zu einer sehr blamablen Situation für mich geführt, als Jüngster im Kreis, und dann habe ich gedacht, ich muss etwas dagegen machen. Zuerst habe ich eine Lösung für mich selber gesucht. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich einfach zu viel kaufe, dann nützt das nichts. Die Socken sollten dann zum Mann kommen, wenn er sie braucht und nicht umgekehrt. Und weil es niemand gemacht hat, habe ich irgendwann gesagt, probieren wir es halt.
Das ist eine Idee, also wenn man das jetzt hört, wie die entstanden ist, denkt es einem fast so ein bisschen märchenhaft, eine schöne Geschichte natürlich. Habt ihr von Anfang an das geglaubt oder ist das mehr jetzt so ein bisschen eine Spielerei gewesen, den Gedanken zu haben als junger Wirtschaftsstudent?
Also so war es, ich habe die Idee ein Zeitchen mit mir herumgedreht, ich habe das Gefühl, die Idee hat etwas und irgendwann habe ich gesagt, probieren, geht über studieren und dann habe ich nicht das ganze Know-how selber gehabt. Damals einen alten Freund, Marcel Roth, gefragt, der im Textilbereich daheim war, ob er das mit mir versuchen will. Er hat gesagt, er hat schon Dümmergeld verloren. Und dann haben wir irgendwann einfach mal losgelegt. Und es war ein Abenteuer gewesen, weil wir haben im 98 entschieden, dass wir es machen. Wir haben dann gesagt, wir verkaufen ausschließlich über das Internet. Damals haben etwa 18% der Bevölkerung eine Woche Internet gebraucht. Von diesen 18% hat etwa 10% überhaupt schon jemals etwas über das Internet gekauft. Also das ist das eigentlich schwierig gewesen.
Es war ein mutiger Entscheid gewesen, das überhaupt zu lancieren. Aber ich glaube, wenn dir jetzt das erzählt, rauszuspüren, dass dir da mit viel Spielerischem dran angegangen seid, ist das richtig?
Mein ehemaliger Geschäftspartner hat immer gesagt, mit mir zusammen zu arbeiten, ich will jeden Tag ein Streich spielen. Und das hat schon etwas. Ich denke, man hat auch die Idee. Man kann nicht ernsthaft 10 Jahre lang über schwarze Socken reden. Also das braucht etwas Spielerisches, es braucht ein bisschen Witz. Und gleichzeitig muss man nachher das Geschäft seriös aufbauen.
Wie seid ihr belächelt worden am Anfang? Was für Reaktionen hat es in eurem Umfeld vielleicht auch gegeben, wo ihr mit dieser Idee dahergekommen seid?
Also am Anfang haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren, das geht auf keinen Fall. Heute sagen mir die gleichen Leute, ich habe es immer gewusst. Also das ist eine ganz klassische Entwicklung gewesen. Ich denke, wir haben am Anfang einfach kleine Schritte gemacht und wir haben die grossen Ziele kleine Schritte runtergebrochen, sodass wir immer wissen, was ist der nächste Schritt. Und das ist schon ein paar wichtig gewesen, um überhaupt das Gespür zu bekommen, was passiert. Und irgendwie auch das Gefühl haben, wir sind auf dem Weg vom Erfolg. Und wenn ich heute das anschaue, sind das damals natürlich überhaupt keine Erfolge gewesen.
Darf ich da mal schnell den Norbert Winnisdörfer mit einbeziehen? Das Spielerische, wo man da jetzt rausgespürt, wie sie da am Anfang dran gegangen sind, wie wichtig ist das?
Ja, es hat für mich ein bisschen zu tun, so stehen auf Menschen sein, vielleicht nicht zu realisieren, es geht nicht auf Anhieb, die Idee, dann Alternativen zu suchen. Und das finde ich so, die Frustrationstoleranz, das ist für mich das spielerische Element. Ich glaube, das braucht man, sonst ist man ziemlich schnell zerstört.
Sammy Lichtig, wie ist das denn, wie wichtig ist euch das gewesen, wollen Karriere zu machen, auch wollen Geld zu machen mit diesem Projekt?
Also, es war so gewesen, ich bin natürlich jemand, der immer Erfolg gebraucht hat. Ich bin früher Sport gemacht und dann habe ich studiert und dann habe ich eigentlich relativ schnell eine Karriere hergelegt und nachher gesagt, ich werde jetzt nicht Unternehmer zum Scheitern. Und das war für uns eigentlich auch nie eine Option gewesen. Und als Unternehmer hat man gerade am Anfang hat man vor allem zu wenig. Man hat zu wenig Zeit, man hat zu wenig Geld, man hat zu wenig Know-how und muss immer wieder Entscheidungen fällen, ohne dass man alles weiss und so weiter. Und das hat uns einfach den Willen nicht scheitern, hat uns sicher geholfen, auch in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das muss ein Unternehmer auch ein bisschen mit sich bringen, dass er einfach will gewinnen.
Also mit anderen Worten, Geld will verdienen?
Ich glaube, das Geld ist völlig überbewertet. das ist Konsequenz. Aber ich glaube jetzt gerade, ich kenne sehr viele Unternehmer, die wenigsten haben, wenn man das, was sie aus der Firma rausnehmen, verdienen die wahnsinnig viel. Was als Unternehmer bei vielen Geschäften halt ist, man generiert Wert über die Firma. Aber mit dem Wert kann ich kein Brot kaufen, kann keine Liter Milch kaufen, sondern das ist in dieser Firma drin und dann kommt halt darauf an, was man irgendwann mit dieser Firma macht. Und wenn man sie dann den Erben vererbt, dann hat man das Geld gar nie gesehen.
Der hat vorhin gesagt, als ihr das Unternehmen habt gegründet, ist Internet noch nicht so populär gewesen, wie das heute ist. Dann ist der grosse Hype gewesen. Dann ist der grosse Hype auch irgendwann mal vorbei gewesen. Hat es auch mal schwierige Zeiten gegeben in eurer Firma?
Also wir haben immer wieder schwierige, gerade am Anfang haben wir immer wieder schwierige Momente gehabt, wo wir nicht recht gewusst haben, wie das weitergeht. Wir haben auch immer gesagt, frei nach dem Motto, zuerst das Ross und nachher der Reiter, dass wir immer zuerst für die Unternehmung geschaut und nachher für uns. Und es hat Phasen gegeben, wo ich weniger Lohn bezogen habe, als meine Wohnungsmiete war. Und das ist natürlich immer schwierig gewesen, ist immer ein bisschen eng geworden, aber das gehört halt dazu.
Ich bin froh um die Aussage, weil das wird von mir gesehen ein bisschen totgeschwiegen. Die Statistik zeigt klar, dass Selbstständige im Durchschnitt etwa 5'500 Franken verdienen und jeder Fünfte nur 3'000 Franken. Also das sind die Verhältnisse, um das ein bisschen zu bestätigen.
Also der Traum vom grossen Geld ist dann manchmal, da muss man ein bisschen Geduld haben, oder? Und auch Polster nötig. Euer Markenzeichen, Sammy Lichti, ist es immer auch gewesen, unkonventionell zu sein. Was für Innovationen habt ihr da in die ursprüngliche Geschäftsidee auch immer wieder müssen neu einbauen, weiterentwickeln?
Man muss sich vorstellen, wir haben sehr wahrscheinlich eines der langweiligsten Produkte, das es nur gibt, schwarze Socken. Und dann tun wir unseren Kunden, den Sockenabonnenten, die bekommen mehrmals im Jahr drei Paar Socken zugestellt. Und damit das nicht langweilig wird, muss man das immer wieder ein bisschen aufladen, ein bisschen spannend machen. Und dort haben wir die verschiedensten Ideen gemacht. Also wir haben vom Lifetime-Abo haben wir mal lanciert gehabt, dann haben wir mal am Valentinstag, wo ja die Männer immer zu kurz kommen, man sagt, seit der Tag der Liebenden, schlussendlich auf den Mann Blumen und bekommt selber nichts, das soll Liebe sein. Dann haben wir gesagt, geht nicht und haben dort nachher Love Socks, die duftende Liebeserklärung mit einem Sockengeschenkabonnement zum Valentinstag lanciert. Also immer wieder so Sachen, wo das, was du vorher gesagt hast, so ein bisschen einen spielerischen Charakter haben, wo schlussendlich auch für die Leute intern immer schon ein paar Lustiges gewesen.
Und was ist der Antrieb, oder wie gross ist der Antrieb, auch mal wieder ganz etwas Neues zu machen, in eine ganz neue Richtung zu gehen, weg von den Socken, das zu chattern, zu laufen und etwas Neues auf die Beine zu stellen?
Ja, ich glaube, das ist eben auch so ein Mythos, dass man sagt, man kann es chattern, es läuft ja einfach. Mhm. Ich höre es immer wieder von Leuten, die mich nicht gut kennen, der Lichti macht ja nichts mehr, der ist nur noch am Skifahren, das Geschäft läuft und er kommt dann einen Monat abkassieren. Ich glaube, das funktioniert.
Wie viel arbeiten denn?
Ich arbeite etwa, ja, morgen bin ich um 8 Uhr dort, um 7 Uhr gehe ich heim und am Wochenende arbeite ich selten.
Also gleich viel früher. Dort hat man auch fast gleichzeitig noch zum Skifahren. Aber auch nicht gerade in den ersten 2-3 Jahren. Der Sammy Lichti, wir haben es gehört, hat seine Firma damals mit einem Partner zusammen gegründet. Was es sonst alles für Wege in die Selbstständigkeit gibt, darüber möchten wir noch ein bisschen mehr erfahren, dann gerade als nächstes hier bei uns im Treffpunkt auf dem Eis. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. We'll be right back.
there in the rising of the sun. Love is in the air when the day is nearly done. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Das heisst, Treffpunkt, wir reden über den Weg in die Selbstständigkeit, wie man eine eigene Firma gründet. Norbert Wienisdörfer, tätig an der Hochschule für Wirtschaft von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Viele Leute tun sich ja zusammen, wenn sie eine Firma gründen wollen, weil sie vielleicht nicht genug Eigenkapital haben. Dann gehen sie so eine Partnerschaft ein. Was ist da dabei zu beachten?
Das kann sehr clever sein, auf der einen Seite, wenn man sieht, ich habe nicht alle Fähigkeiten, die es braucht, für das Business zu führen, erfolgreich, und man sich verstärkt noch mit einem Partner, der die fehlenden Kenntnisse mitbringt, das Fachwissen, die Branchenerfahrung, was auch immer, oder das Administrative, dort eine Ergänzung suchen, kann sinnvoll sein. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch vorstellen, es ist nicht immer eitel Freude in einer so einer Partnerschaft, vor allem wenn es ums Geld geht, wie viel ziehen wir raus pro Monat, pro Jahr. Und dort kann natürlich ziemlich schnell auch Feuer im Dach sein.
Und da nimmt mich jetzt gerade Wunder, Sammy Lichti bei Black Sox. Ihr seid mit einem Partner zusammen die ersten Jahre unterwegs gewesen. Ihr seid eben das eingegangen. Zusammen habt ihr die Firma auch gegründet. Wie habt ihr das erlebt, das Thema, zusammen da durchzugehen?
Also ich denke, wir reden immer von Unternehmensziel. Jetzt beim Unternehmer ist die Situation insofern speziell, als die Unternehmerziel kongruent sollte sein mit dem Ziel vom Unternehmer. Jetzt, wenn es zwei Unternehmer gibt, dann ist das natürlich viel schwieriger. Da gibt es nämlich drei Ziele, die gleich sollten sein. Und da kann es natürlich passieren, dass jemand vielleicht ein bisschen andere Ziele hat. Und dann kann das dazu führen, dass der eine sagt, ja, ich mache halt nicht mit. Und das ist ein Prozess, wo schlussendlich muss passieren, wo vielleicht auch ein bisschen Reibungen gibt, aber das Gute ist ja, wenn man jemanden auszahlt, dann bekommt er für seine Arbeit noch den Wert, der geschaffen ist, auszahlt. Und ich denke, das hilft auch immer wieder. Also ich bin der Halbweg als Unternehmer mit einem Partner gegangen und jetzt die zweite Hälfte allein, und ich muss sagen, es hat beide seine Vor- und Nachteile.
Mhm. Aber es ist ein bisschen wie eine Scheidung.
Das kann man so sagen, ja. Mhm. Aber ich denke, auch das ist, jetzt im Liebesleben werden 50% von denen geschieden. Ich glaube, bei Unternehmern ist das ähnlich. Ich bin kürzlich um einen grösseren Tisch mit Unternehmern gehockt, und die Frage ist aufgekommen, wären die immer noch die gleichen Partner, wie wo sie angefangen haben. Und von 20 waren es 2 gewesen, und die haben mit den Vätern das Ganze gemacht. Mhm.
Jetzt habe ich vorher angesprochen, dass wir so ein bisschen die verschiedenen Wege mal angehen wollen, die in die Selbstständigkeit führen können. Dass man das zusammen mit einem Partner angeht, das ist das eine. Was, Norbert Wienisdörfer, haltet ihr von der Form Teilzeitunternehmer? Wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht ganz so sicher ist und ein Angestelltenverhältnis hat, wo ihm erlaubt, nebenbei einfach mal so schön Zäuferli ein eigenes Geschäft anzufangen, der dünkt mir das an sich noch eine sinnvolle Geschichte. Wie seht ihr das?
Also kurz-, mittelfristig würde ich sagen, ist das eine Option. Längerfristig sehe ich das weniger, weil man braucht so viel Energie, dass man nicht noch einen Nebenjob kann eigentlich haben. Wenn wir ein bisschen schauen, wie es wirklich draussen ist, unsere Forschung zeigt, dass 20% der neuen Selbstständigen einer Nebenbeschäftigung nachgehen, und das bis zu einem 50%-Pensum. Heisst also 100% für den Aufbau der Firma, 50% im Nebenjob, 150% noch ein bisschen aufgerundet, 180. Das sind natürlich die Verhältnisse.
Also da muss man ziemlich Power haben, wenn man das durchziehen will, vor allem wenn man es auf längere Zeit durchziehen will.
Das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Sicherheit. Eben in einer Aufbauphase, wo vielleicht noch nicht klar ist, realisiere ich, habe ich den Erfolg, den ich erhoffe, ein Standbein zu haben, sicher 50%, 40%, 30% der Job, wo das Geld reinkommt, ob man darauf zählen kann. Das gibt wieder die Sicherheit, die kann ein Vorteil sein.
Wobei die Frage stellt sich da auch, darf man das überhaupt dem Arbeitgeber gegenüber nebenbei noch selber den Boden aufmachen und parallel fahren?
Ich würde sagen, kein Problem, wenn das offen diskutiert ist und man nicht den eigenen Arbeitgeber konkurrenziert und die Kunden vom Arbeitgeber abzieht, dann sollte das kein Problem sein.
Also in der Schweiz herrscht ja das die Handels- und Gewerbefreiheit. Bedeutet das, dass man da auch einfach ganz kreativ kann sein und alles anbieten, verkaufen und machen, was man will?
Solange das gesetzlich erlaubt ist, absolut, ja. Das ist unser grosser Vorteil hier in der Schweiz.
Angenommen, es wünscht sich jemand ganz fest, selbstständig zu werden, ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber es fehlt noch die passende Idee. Wie geht man das denn an? Wie findet man eine tolle Geschäftsidee? Das dünkt mir fast das Schwierigste. Oder? Es muss ja irgendwo durch eine Marktlücke sein, so wie wir vom Sammy Lichti gehört haben, wie das vor 10 Jahren gegangen ist mit den schwarzen Socken im Abonnement. Grossartig, oder? Aber so etwas muss dann zuerst in Sinn kommen, oder? Etwas muss dann zuerst passieren.
Absolut. Also ich glaube, wir müssen auch da realistisch sein. 2/3 von denen, die sich selbstständig machen, die imitieren. Die haben nicht eine Idee, wo sie die Ersten sind, die eine Idee hat und etwas Neues, absolut Unbekanntes auf den Markt bringen. Und nur 1/3 tut wirklich, wie wir das gesehen haben mit den Black Sox, etwas auf den Markt bringen, das revolutionär neu ist. Ist natürlich, wenn es einen Markt gibt, eine höhere Erfolgschance, also etwas nur kopieren, imitieren. In dem Sinn muss man aber nicht zwingend das Rad neu erfinden. Man soll es besser machen, dass es runterläuft. Also durchaus eine Idee abkupfern, die man findet. Da sehe ich ein Potenzial, ein Bedürfnis, das ich abdecken kann.
Aber jetzt, wenn ich darf, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich habe so eine tolle Idee, die so innovativ ist, wie kann man vielleicht auch die Erfolgschancen abklären?
Dort muss man ganz klar eine Marktanalyse machen, was die meisten relativ seriös, aber doch einige unseriös machen. Und das sind dann die, die wahrscheinlich auch scheitern. Also wirklich mit einfachsten Methoden herausfinden, hat meine Idee einen Markt. Gibt es Leute, Kunden, Kundinnen, die das wollen, nachher kaufen oder die Dienstleistung nutzen? Das kann man mit Befragungen machen, mit Tests.
Das kann man selber machen, ohne dass man jetzt ein Unternehmen beauftragen.
Genau, ja. Unbedingt selber machen, weil man muss das Gespür bekommen für den Markt. Und ganz wichtig finde ich, dass jemand eben in einem Bereich sich selbstständig macht, wo er kann Branchenerfahrung mitnehmen und schon durch seine Branchenerfahrung jemand spürt, wo es könnte noch eine Marktlücke geben.
Habt ihr das gemacht, Sammy Lichti, die Idee gehabt mit den schwarzen Socken im Abonnement, das abchecken?
Es ist vorhin gekommen, das Gespür für den Markt. Ich denke, das haben wir sicher gehabt, das haben wir sicher ein bisschen ausgestreckt. Gleichzeitig ist es so, dass man einen zukünftigen Zustand, den sich die Leute nicht vorstellen können, da kann man nicht fragen, weil die Leute können sich die Zukunft nicht vorstellen, würde sie ja selber machen. Und für das braucht noch der unternehmerische Glauben. Und dann muss man es einfach durchziehen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang auch, häufig wird die unternehmerische Idee völlig überbewertet. Ich denke, rückblickend, 5% ist die Idee, 10% ist die Strategie und 85% ist das einfach jeden Tag zu machen.
Seit der Sammy Lichti, der die geniale Idee hatte mit den schwarzen Socken im Abonnement. Nur 5% ist die Idee. Alles andere ist Power, Durchsetzung und Geduld vielleicht natürlich auch. Ja, schon manche kleine Idee ist ganz gross rausgekommen. Was zum Beispiel in einer Garagewerkstatt angefangen hat, ist heute Weltkonzern. Was da so ein bisschen nach Hollywood tönt, gibt's wirklich. Beispiel von Unternehmen, die mit einer einfachen Idee ganz gross geworden sind, gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Mm. shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Gira!
DRSI Treffpunkt über selbstständig werden, über das Gründen von einer eigenen Firma. Clevere kleine Geschäftsidee haben und damit erfolgreich werden. Ein grosser Traum von vielen, nur wenige schaffen es. Bei mir im Studio jetzt der Martin Stucki von der DRS Wirtschaftsredaktion. Martin Stucki, die Wirtschaftsgeschichte ist ja, glaube ich, voll so tolle Unternehmen, die mit einer so einer kleinen, cleveren Idee es eben geschafft haben, einen grossen Durchbruch gemacht haben und jetzt Weltkonzerne sind.
Ja, das ist richtig. Buchhandlungen auch. Es werden auch viele Bücher geschrieben über die Leute, wo es halt auch schillernde, prominente Figuren sind meistens, wo natürlich die Leute auch sehr gerne Geschichten haben, von Leuten, die es vom Tauerwäscher zum Multimillionär gebracht haben. Aber in Tat und Wahrheit gibt es halt doch mehr, die es eben nicht geschafft haben und das Abenteuer Selbstständigkeit relativ desillusioniert wieder abbrechen.
Und von denen redet natürlich dann wieder niemand.
Naja, der höchstens Statistiker. Wir haben gehört, jetzt das zweite Unternehmen, das in der Schweiz gegründet wird, existiert schon nach 5 Jahren nicht mehr. Das heisst, die Überlebenschancen sind 50-50 ziemlich genau, wenn man sich selbstständig machen will. Trotzdem probieren es jedes Jahr mehr als 10'000 Leute in der Schweiz.
Ja, und von denen gibt es doch auch ein paar, die schon sehr erfolgreich geworden sind. Habt ihr ein paar Beispiele da?
Ja, yes, eins haben wir jetzt gehört, aber für die ganz, ganz grosse Karriere finanziell gesehen, muss man, glaube ich, immer noch über die Schweizer Grenzen raus schauen. Natürlich auf Amerika, wo ja nicht nur sonst das Land von den unbegrenzten Möglichkeiten heisst. Dort hat schon vor 150 Jahren ein Arbeitersohn namens John D. Rockefeller hat vom Tauerwäscher zum wahrscheinlich reichsten Mensch gebracht, der je gelebt hat. Oder, oder weil er gewusst hat, wie wichtig das Öl und Benzin dem auch für die Menschheit wird werden.
Also das ist eben jetzt einer, wo man kann sagen, der hat der richtig reicher gehabt.
Ganz genau, und das haben nach ihm auch immer wieder Leute von sich können behaupten. Natürlich vor allem die ganzen Computerpioniere, wie der Bill Gates, der 1975 mit 19 zusammen mit einem Kollegen in einer Garage in Neu-Mexiko die Firma Microsoft gegründet hat, für Software zu entwickeln, was möglich gemacht hat, dass heute auf jedem Schreibtisch ein PC steht. Aus diesen Anfängen ist das Betriebssystem Windows geworden.
Und dann ist der Bill Gates ein paar Jahre später eben auch der reichste Mann der Welt geworden.
Genau, x-fache Milliardär, so viel Geld wie er, hat bis jetzt niemand anders in die Computerbranche mehr hergebracht. Auch nicht die jungen Unternehmer zu Kalifornien, wo er in den letzten Jahren auch wieder Ideen für die Computerbranche, für das Internet entwickelt hat, Google erfunden hat, YouTube, Facebook, wie die alle heissen. Auch da wieder, sie haben die richtige Nase gehabt und sind 19, 20 schon Millionäre, Milliardäre geworden zum Teil.
Also kann man sagen, man muss eigentlich auf Amerika auswandern, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man sich erfolgreich selbstständig
machen will. Ja, wenn man Milliardär werden will, dann gibt es einfach am meisten von denen. Aber in der Schweiz haben natürlich auch Selfmade-Unternehmen es weit aufgeschafft. Der Willi Michel zum Beispiel, ein Chemielaborant aus Burgdorf, der mit Insulinpumpen für Diabetiker ein Vermögen gemacht hat, ein Milliardenvermögen. Der Gipfelikönig Freddy Hierstand hat nach der Bäckerlehre mit 5'000 Franken, die er dem Götti gepumpt hat, ein Imperium aufgebaut. Oder auch Brüder Freitag, zwei Zürcher Grafiker, haben 1993 eine Umhängetasche aus alten Lastwagenplanen entworfen, die heute in den nobelsten Läden auf der ganzen Welt verkauft werden. Die Liste ist natürlich nicht abschließend, aber ein paar sind.
Ja, das ist aber auch die Liste, die uns immer wieder antreibt und uns auch der Wunsch gibt, selber vielleicht so etwas mal zu probieren. Gibt es denn etwas, wo die erfolgreiche Unternehmer, die ihr jetzt hier aufgelistet habt, ein bisschen verbinden?
Ich würde sagen, das Verbindende ist, dass sie ein Ziel vor Augen hatten, dass sie sich nicht von Rückschlägen abschrecken. Der Verleger Jürg Marquardt sagt zum Beispiel, man darf nie aufhören zu träumen. Andere sagen, das Geheimnis vom Erfolg sei, schaffen, schaffen, schaffen und noch eines schaffen. Zu denen gehört ein gewisser Erdogan Göktuman, ist als kurdischer Flüchtling in die Schweiz gekommen, hat mit nichts angefangen und heute ist er so etwas wie der König von den Kebab-Restaurants in der Schweiz mit seiner New Point könnte. Am ehrlichsten ist wahrscheinlich der Hose Lüttenegger, Bauschlosser aus dem Thurgau.
Und nachher auch Pop-Olympiasieger und auch Filmschauspieler.
Genau, und heute fester Bestandteil von sogenannten Servola-Prominenz in der Schweiz. Aber vor allem ist der Hose Lüttenegger Gründer von einem der grössten Personalvermittler in der Schweiz und Multimillionär. Er gibt Antwort auf die Frage, wie er seine Tauerwäscher-Karriere erkläre, gerade selber. Und zwar im Titel von seiner Biografie. Die Biografie vom Hose Lüttenegger heisst nämlich «Ein bisschen Glück war auch dabei».
Ja, der Faktor Glück, den darf man sicher auch nicht unterschätzen. Vielen Dank, Martin Stucki. Vielleicht gerade die Frage an Sammy Lichti von blacksocks.com. Faktor Glück, habt ihr auch einfach Glück gehabt, Herr Lichti?
Ich nenne es Glück des Tüchtigen. Ich denke, man muss immer wieder Sachen probieren, man muss immer wieder Sachen versuchen, man muss dranbleiben und dann gibt es manchmal Glücksfälle. Und das andere ist natürlich das Timing. Wir haben das vorhin im Beispiel vom Rockefeller gehört. Ich denke, was wir damals als Internetpionier in der Schweiz können erreichen, wäre heute viel schwieriger.
Aber wie fest faszinieren euch persönlich auch solche Bilderbuchkarrieren, wenn wir jetzt gehört haben?
Also klassische Tellerwäschekarriere habe ich ja nicht gemacht, höchstens eine Sockenwäschekarriere. Ich denke, es ist wahnsinnig inspirierend. Ich habe vor allem auch als Jugendlicher mich immer so Unternehmerkarriere interessiert. Aber ich glaube, es ist weniger der Traum nach dem grossen Geld, sondern es ist mehr eine Idee können umsetzen, aus etwas, was nur im Kopf besteht, ein Unternehmen zu machen, das die Leute kennen, das die Leute Freude haben, und in unserem speziellen Fall nachher Socken abonnieren. Ich denke, das ist das, was eine Faszination ist.
Ich wünsche euch weiterhin alles Gute beim Geschäft mit den schwarzen Socken im Abonnement. Ich habe ein Mail bekommen von einer Frau, die euch dankt, dass ihr Mann jetzt jeweils schöne Socken trägt und die auch immer wieder zugeschickt bekommt. Das ist also eine clevere und schöne Idee, die alle glücklich macht. Vielen herzlichen Dank, Sammy Lichti. Vielleicht noch die Frage an euch. Herr Wienisch-Dörfer, wie fest faszinieren euch solche schon fast Hollywood-Geschichten als Wirtschaftsbeobachter?
Das sind Vorbilder und Menschen suchen Idol und Vorbilder. Und ich finde das schön, dass man auch in dieser Sendung die Beispiele bringt. Man soll realistisch auch einschätzen können, dass es nicht jeder schafft, aber man kann denen vielleicht einiges abkupfern. Und ich glaube, es ist durchgekommen, es braucht die Energie, die Vision und nicht aufgeben. Und das ist eigentlich schön an diesen Erfolgsgeschichten.
Ich mache mich selbstständig, ich will mein eigener Boss sein.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying
Willkommen bei DRS1. Selber ein Unternehmen gründen, das ist der Traum von vielen. Aber seien wir ehrlich, meistens bleibt es bei der Vorstellung, wie es echt der wäre, wenn man sein eigener Boss ist. Manchmal passieren im Leben aber auch Sachen, die einem fast ein bisschen zu etwas zwingen, also Notsituationen sozusagen. Zum Beispiel, wenn man arbeitslos wird. Das ist meinem nächsten Gast mit 50 passiert. Einfach so, peng, kein Job mehr. Er hat durch diese Situation den Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Seit gut 2 Jahren hat er seine eigene Firma. Wir schauen mit ihm zurück auf die Zeit. Gerade nachher, hier im Treffpunkt. Ich bin Dani Vorler. Guten Tag.
Sabine au bord de l'eau, coco et coquillage. 1 dollar pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musique. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien. La gloire, il s'en fout et ça va, ça vient.
Il connaît le nom des bateaux, prénom du capitaine. Il te refile en stéréo la chanson des sirènes.
Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine.
Ein Treffpunkt über Selbstständigkeit. Jetzt im Gespräch mit jemandem, der den Schritt in die vielpreisene Selbstständigkeit vor gut 2 Jahren gewagt hat. Mit 50, ich habe es vorher gesagt, ist er arbeitslos geworden und hat mit der Gründung von einer eigenen Bude ein neues Lebenskapitel angefangen. Guten Morgen und willkommen, Stefan Grombach.
Guten Morgen.
Ist die Selbstständigkeit schon immer so ein bisschen im Hinterkopf ein Traum gewesen von euch? Oder ist das Thema erst durch eure Arbeitslosigkeit überhaupt in den Vordergrund gekommen?
Ja, so ein bisschen im Hintergrund ist schon seit Jahren ein bisschen ein Traum gewesen. Aber eben, das ist einfach so ein bisschen im Kopf umeinander gespuckt und konkret habe ich nichts gemacht. Erst als ich das arbeitslos geworden bin, ist das eine konkrete Alternative geworden. Und dann bin ich habe ich mich intensiv damit beschäftigt und eben auch etwas unternommen.
Was genau ist denn eure Geschäftsidee gewesen?
Meine Geschäftsidee ist, dass wir Karosserie-Kleinschaden-Reparaturen machen an Auto. Das sind kleinere Unfälle, das sind Lackschäden an Fahrzeugen und das ist vor allem auch Interieur-Reparaturen.
Hat euch denn die Notsituation vor Arbeitslosigkeit auf die Idee gebracht oder ist das auch etwas, was sich entwickelt hat über viele Jahre schon vorher?
Nein, das ist tatsächlich aus der Arbeitslosigkeit rausgekommen, weil ich habe mich mehr oder weniger entschieden, jetzt mache ich mich selbstständig. Wie viele andere habe ich aber kein Produkt gehabt. Und da habe ich angefangen, ein Produkt zu suchen, habe zuerst relativ breit gesucht, bin dann aber relativ schnell wieder in die Autobranche reingekommen und habe gemerkt, im Ausland, das ist auch das Konzept, das aus Amerika kommt, wird das sehr stark gemacht und habe dann das intensiv angefangen zu verfolgen.
Also, ihr seid schon in der Autobranche tätig gewesen. Was hättet ihr da von diesem ursprünglichen Job mitbringen können?
Ja, also ich bin mein ganzes Leben in der Autobranche tätig gewesen. Ich habe mal Automechaniker gelernt, also mit 16 Jahren angefangen. Und hat dann immer in der Autobranche geschafft. Einerseits PW, also Personenwagen, aber auch im Lastwagenbereich. Also, ich denke auch, es ist relativ wichtig, dass man in einer Branche sich selbstständig macht, wo man einen Bezug dazu hat.
Ich will da vielleicht gerade schnell unseren Fachmann mit einbeziehen. Norbert Wienisdörfer, wie seht ihr das? Also, der Herr Grombach kommt aus dieser Branche, hat sich in dieser Branche, so wie ich das jetzt verstanden habe, eine eigene Idee kreiert, sich weiterentwickelt.
Ist für mich ein zentraler Erfolgsfaktor für jemanden, der diesen Schritt plant, dass er sich abstützen kann auf eine jahrelange Branchen- und Berufserfahrung. Wenn man wieder so in die Statistik schaut, im Durchschnitt sind selbstständiger Werdende 18 Jahre schon im Berufsleben gestanden, bevor sie diesen Schritt machen und haben 10 Jahre in der gleichen Branche verlebt.
Der Herr Grombach hat sich nachher auch intensiv weitergebildet. Ihr seid ins Ausland überall schauen, wie das gemacht wird. Wie hat er denn, wenn wir jetzt zurückgehen in der Zeit, die eigentliche Firmengründung erlebt? So in wenigen Worten, was für Emotionen sind da abgegangen? Was hat er da für Bilder im Kopf?
Also die eigentliche Firmengründung, wenn es dann tatsächlich einmal so weit ist, das ist schon eine sehr bewegende Geschichte. Also ich mag mich bestens erinnern, wo ich dann mit meiner Frau zusammen mit dem Treuhänder bei einem Notar gewesen bin und dort die Papierli unterschrieben haben. Also das ist wie heiraten.
Wie heiraten sogar. Ullala, das ist eine emotionale Sache in dem Fall. Mögt ihr euch noch an den ersten Auftrag erinnern?
Ja, sehr wohl. Weil wir haben zuerst 2 Monate lang die Werkstatt auf Vordermann gebracht und haben damals kein Auto gemacht. Und dann am 2. April 2007 haben wir einen roten Audi A6 haben wir etwas müssen machen. Ich sehe das Auto heute noch.
Der rote Audi A6, immer in eurer geistigen Vorstellung, wo das der erste Wagen war, wo in eure Werkstatt reingegangen ist. Die RS1 hat euch nach einem Jahr Selbstständigkeit schon mal einmal in unserer Sendung Espresso porträtiert. Jetzt möchte ich Folgendes machen. Jetzt möchte ich mal einmal schnell einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch von damals anhören. Die tut dann Bilanz ziehen, ein Jahr nach der Selbstständigkeit, wo angefangen hat mit eurer eigenen Firma. So hat das dann gedacht.
Ich denke, mir geht es sehr gut. Unserem Betrieb geht es auch gut. Also ich habe ja ich mit einer Lackiererin, mit einer Frau, ursprünglich angefangen vor einem Jahr. Nach einem halben Jahr haben wir eine dritte Person, nochmal einen Autolackierer können einstellen. Und wir sind immer ausgelastet, wir können richtig arbeiten und ich bin sehr positiv.
Stefan Grombach, jetzt ist wieder über ein Jahr später. Wie sieht die Bilanz heute aus? Was gibt es da zu ergänzen?
Ja, zu ergänzen gibt es eigentlich nur, dass wir heute nicht mehr 3, sondern 4 Personen sind.
Ah ja, da geht's. Es wächst, es gedeiht.
Es wächst und gedeiht. Und wir sind heute 3 Leute plus ein Lehrling. Also haben jetzt seit dem Sommer noch einen Lehrling, was auch eine spezielle Herausforderung ist, aber auch einem immer sehr nah zeigt, was im Betrieb abläuft.
Wie ehrgeizig seid ihr in den letzten Jahren, eben das Ziel vielleicht auch zu erreichen, grösser zu werden?
Ich glaube, das ist schon etwas vom ganz Wichtigen. Also, das lernen sie in jedem Kurs, wachsen, auf irgendeine Art. Und das kann qualitativ sein, das kann quantitativ sein, das kann von der Ausrüstung her sein. Aber sie müssen immer ein bisschen mehr machen. Und das gehört dazu und da muss ich mich nicht dazu zwingen, sondern Ideen habe ich immer mehr als Zeit und Geld.
Und das spürt man auch, das habt ihr auch im Blut. Ihr seid der energiegeladene Mensch, Stefan Grombach. Über den Energieausbruch bei der Firmengründung habt ihr dann nach einem Jahr auch geredet. Das hat so gedacht.
Als ich mich entschieden habe, was ich
wirklich machen und wie ich es mache. Von dem Moment da bin ich wirklich optimistisch gewesen. Vorher beim Suchprozess, eben das machen oder so, oder wo die Werkstatt, Zweifel ohne Ende. Aber was einmal klar war, so mache ich es und so will ich es machen, dann ist nur noch Energie dahinter gewesen.
Dann ist nur noch Energie dahinter gewesen, das hätte so dort nach einem Jahr. Wie befriedigend ist für euch heute die Selbstständigkeit?
Es ist noch genau gleich, weil erstens haben wir tatsächlich können wachsen, wir haben uns immer weiterentwickelt. Es hat sicher jede Menge Pannen gegeben, aber das ist ja so, mit diesen Pannen muss man können leben. Die sind auch nicht weiter tragisch. Also wenn sie ins Hochgebirge gehen und auf dem Gipfel wollen, ob sie an einer Schlüsselstelle 5 Sekunden brauchen oder 5 Minuten oder eine Stunde, ist, wenn sie eines Moments auf dem Gipfel sind, ist das völlig belanglos. Über das müssen sie einfach hinweg. Und so geht's uns heute jeden Tag.
Wenn wir jetzt die Selbstständigkeit vergleichen mit dieser Zeit, mit den vielen Jahren, wo ihr Angestellte seid, was ist anstrengender als im Angestelltenleben heute beim Selbstständigsein?
Also was sicher anstrengender ist, dass sie einfach für alles und jedes verantwortlich sind. Also es gibt kein Thema, kein Problem, das irgendwie aufkommt, das sie irgendwie elegant abschieben können. Man kann es schon, es holt einem dann einfach 4 Wochen später viel schlimmer ein. Aber sie müssen sich mit allem befassen.
Vor einem Jahr haben wir in der Espresso-Sendung auch nach eurer Marketingstrategie gefragt. Hören wir uns kurz an, was ihr damals über eure Marketingstrategie gesagt habt.
Also ich kann eigentlich systematisch alle Garagen in der Region besuchen, stelle mich dort vor, erzähle den Leuten, was machen, lasse Visitenkärtchen dort. Das Visitenkärtchen mit dem Plänchen hinten drauf, wo wir sind, ist das wichtigste Werbemittel, das wir überhaupt haben. Und dann sowieso mit allen Leuten, die ich irgendwie ins Gespräch komme, am Schluss, wenn wir uns trennen, haben die ein Visitenkärtchen von mir.
Ich kann das nochmal bestätigen. Das Erste, was ihr heute Morgen gemacht habt, wo ihr ins Studio gekommen, Stefan Grombach, mir das Visitenkärtchen hier in die Hände drückt. Das heisst, eure Marketingstrategie hat sich nicht verändert?
Nein, die ist immer noch gleich. Was ich dazu mache, ich sage den meisten Leuten, sie sollen es doch bitte ins Handschuhfach legen. Dann finden sie es nämlich wieder, wenn sie es wirklich brauchen. Aber grundsätzlich ist es immer noch das Gleiche. Es ist persönlich. Weil wenn ich mit den Leuten persönlich reden kann, dann ist jedes Mal, man hat sich schon vorgestellt.
Was haltet ihr von dieser Marketingstrategie, Norbert Wienisdörfer?
Absolut richtig, was der Stefan Grombach hier macht. Ich habe es früher in der Sendung gesagt, man muss als Unternehmer, Unternehmerin auf die künftigen potenziellen Kunden losgehen, sympathisch, überzeugend, glaubhaft wirken. Und ich finde, das macht er absolut korrekt und erfolgsversprechend. Und es zeigt sich auch, es ist ein Erfolg.
Wie wichtig ist Marketing?
Ist sehr zentral, weil wenn niemand weiss, was man anbietet, dann kann man noch ein tolles Produkt, noch eine tolle Idee haben, man hat keine Kundschaft. Also von dem her gesehen, ist wichtig, glaube ich, auch für all die, die diesen Schritt planen, dass sie ganz von Anfang an schon sich überlegen, wie komme ich am Markt, an meine Kundinnen und Kunden.
Ein Unternehmen zu gründen heisst weitaus mehr als einfach nur eine gute Geschäftsidee zu haben. Da kommen hunderte verschiedene Punkte zusammen, die überlegt und auch aufeinander abgestimmt sein. Kernstück von der Planung von einer künftigen Selbstständigkeit bildet der sogenannte Businessplan. Ich nehme an, der Stefan Grombach hat auch so seine Erfahrungen gemacht. Was das genau ist, der Businessplan, also Sinn und Zweck dahinter, das besprechen wir mit meinen Gästen gerade als nächstes hier in wenigen Minuten im Treffpunkt auf dem Eis.
I guess he's working late again. I don't need to wonder where he is, but I do. He ought to know that by now. I know his job takes a lot of him. There's not much left for him to give, but I need more. He ought to know that by now. It's not like he's gotta read my mind to know what I'm feeling.
to what is never around. He ought to know that by now. He used to promise soon things would change. It's been years and it's still the same, and that hurts. He ought to know that by now. I've grown so used to being alone. Couldn't be much worse if I were gone, and in a way I am. He ought to know that by now. It's just too hard to hold on to what is never around. He ought to know that by midnight motel. Leaving him was hard as hell, but I did. And he ought to know that by now. I didn't try to explain. No goodbye underneath my ring. That was all I left. He ought to know that by now. That was all I left. And he ought to know that by now.
Der sei es Treffpunkt. Wir gehen im Traum vom eigenen Unternehmen nach, sich selbstständig zu machen. Das ist eine wunderbare Idee. Eine Idee, die aber häufig unterschätzt wird, wie wir im Verlauf dieser Sendung schon herausgefunden haben. Schauen wir den Schritt in eine Firmengründung mal eigentlich ganz praktisch an. Kernstück, ich habe es vorhin gesagt, von der Planung ist der sogenannte Businessplan. Wer will selbstständig werden, kommt, glaube ich, einfach um den Businessplan nicht um. Norbert Wienisch-Dörfer, was genau ist der Businessplan eigentlich? Was beinhaltet er?
Ganz einfach gesagt, ein Dokument, 20, 30 Seiten, wo in komprimierter Form Auskunft gibt über die Business-Idee. Das heisst, dort innen lese ich, was will das Unternehmen, was bietet das Unternehmen an, in welchem Markt ist das Unternehmen tätig, was für Kunden sollen die Produkte kaufen, wie sieht die Konkurrenzsituation aus, wie gehe ich marketingmässig auf den Markt. Und es hat dann eine Aussage zu der Administration, zu dem Standort, zum Management, macht sich Gedanken zu Risiken, die man erwartet und wie man denen begegnet. Und die ganze Rechnerei ist dort drin. Das heisst, ich habe Zahlen, ich habe Szenarien, die durchrechnen, was muss ich verdienen, dass das Ganze Sinn macht.
Das ist eine üppige Sache.
Das ist es tatsächlich. Oh,
also das ist ein bisschen wie ein eigenes Buch schreiben über die eigene Firma.
Mhm. Und es sollte wirklich so angegangen werden, nicht unterschätzt werden. Da ist man nicht 3 Stunden dran, sondern da ist man monatelang dran, wenn man es seriös macht, rechnet Szenarien durch. Und das Tolle daran ist eigentlich, und darum muss man es selber machen, man beschäftigt sich intensiv mit dem eigenen Unternehmen, bringt seine Ideen auf Papier, sieht Zusammenhänge und kann am Schluss auch Entscheidungen treffen.
Stefan Grombach, wie habt ihr das erlebt, wo ihr damals den Businessplan für eure Firma Color Magic gemacht habt?
Ja, ich habe natürlich auch einen gemacht, habe relativ
das früh. Das ist nicht sehr begeistert, Entschuldigung.
Mal, das ist eine interessante Sache gewesen, weil ich habe mich relativ früh, habe ich mich am PC angesetzt und dachte, ja, jetzt schreibst du so etwas, oder? Ein Haufen Sachen gehabt eigentlich. Und dann ist es überhaupt nicht vorwärts gegangen. Ich bin an dem Papier geklebt und ich habe das Zeug einfach nicht auf Papier gebracht. Und dann habe ich nach einem Zeit auf die Seite gelegt und habe gedacht, ja, jetzt befasse ich mich wieder mit meiner Idee. Bin eben ins Ausland mit anderen Leuten reden, schauen, wie es andere machen. Und etwa sicher 3 Monate lang habe ich nie mehr konkret in die Finger genommen, aber immer gewusst, der kommt dann. Und ganz plötzlich konnte ich her sitzen und wirklich innerhalb ein paar Stunden konnte ich den schreiben. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich einfach plötzlich durchs intensive Befassen mit der Sache, habe ich einfach die Informationen gehabt, die ich vorher einfach nicht gehabt habe.
Aber ich muss schon sagen, so ein Businessplan, so wie das jetzt tönt, der schreibt man nicht einfach an einem Sonntagnachmittag.
Das ist ein Reifeprozess. Also, wenn ich dem zulasse, muss ich sagen, genau der Reifeprozess hat stattgefunden, ist nicht möglich gewesen, die Ideen so präzise aufs Papier zu bringen, wenn sie im Kopf nicht klar ist, wohin geht es, welche Strategie, was biete ich an. Und darum glaube ich wirklich, der Sonntagnachmittag denkt nicht.
Für wer ist denn der Businessplan gemacht eigentlich? Also ist das einfach für sich selber oder für die Banken, für das sie nachher finanzieren? Oder?
Es ist für beides. Es ist für einen Unternehmer, die Unternehmerin, wo an dem Halt findet und sich daran orientieren kann. Nachher auch nach dem Start. Der Businessplan ist nicht in Stein gemeißelt, der ändert. Der ist ein Werk, wo sich laufend auch muss anpassen muss. Und es ist das zentrale Dokument für alle Geschäftspartner. Das ist vielleicht eine Bank, das ist ein Darlehensgeber, das ist ein Geschäftspartner, wo man zusammen ein Business aufbauen.
Aber wie nützlich ist denn der Businessplan, Herr Grombach, heute für euch ein Unternehmen? Nehmt ihr den noch für dazwischen rein?
Ja, ich schaue den hier und da schon noch an und ich denke, es ist schon, wie der Herr Wienisdörfer sagt, es ist eine Art eine Landkarte, wo man sich ein bisschen daran orientieren kann, obwohl die Realität dann ganz anders ist. Aber man hat immer so ein bisschen einen Pol, wo man wieder darauf zurückgreifen kann.
Aber bei den Landkarten ist es ja so, dass etwa die mal wieder eine neue Strasse gebaut wird und dann wird etwas Neues eingezeichnet. Ist das bei euch im Businessplan auch so?
Also das ist genau so. Also wir machen Karosserie-Kleinschaden-Reparaturen und das Interieur, die Interieur-Reparaturen, also Ledersitz, Spritzen, Ledersitz, Flicken, Stoffsitz, Armaturenwärter, Flicken, alles, was im Interieur ist vom Auto, das habe ich am Anfang eigentlich als relativ kleine Sache gedacht, werde ich das geben. Mittlerweile ist das so, dass das einer der Haupteinstiegspunkte ist bei neuen Kunden. Weil das macht einfach fast niemand.
Also mit anderen Worten, Businessplan, um wieder auf die Kernfrage von diesem Gespräch zurückzukommen, ist eine lebendige Angelegenheit, Norbert Wienisdörfer.
Absolut, das soll nicht als statisches Werk verstanden werden, wo nach dem Gespräch mit dem Banker oder mit dem Geschäftspartner noch eine, in der Schublade landet, sondern es ist Orientierungshilfe im Alltag, wo sich dann muss anpassen.
Wie war es denn für euch, Herr Grombach, wo ihr mit dem Businessplan unter dem Arm zu Geldgeber gegangen seid, auf die Bank gegangen seid? Was habt ihr da für ein Gefühl gehabt?
Also der Geldgeber in meiner Firma, das bin ich selber.
Ah, bravo.
Ich habe alles gemacht mit dem eigenen Geld. Also ich habe irgendwann einen Hammer genommen und mein Sparschwein verschlagen und all das Geld investiert. Ich hätte halt für einen Garagebetrieb auch von einer Bank kein Geld bekommen. Also ich war bei Banken, um ein Konto aufzumachen und habe denen auch den Businessplan gezeigt, weil die Reaktion hat mich Wunder genommen.
Und wie ist sie gesehen?
Und sie war sehr positiv gewesen, mit dem Schlusssatz, aber Geld kommt gleich kein über. Ist nicht so tragisch gewesen, weil ich es nicht wollte. Und ich habe meine Firma auch so aufgebaut, dass eben die Investitionen immer klein gewesen sind. Also wir investieren durch jeden Franken, den wir verdienen, investieren wir wieder. Aber auf fremdes Geld habe ich bisher nicht zurückgreifen müssen. Und ich bin Gott froh.
Wie sieht eigentlich jetzt der Businessplan in eurem Fall aus? Ist der in einem Ordner abgelegt oder ist das ein buntes Buch oder wie?
Nein, das ist in einem Ordner abgelegt. Das sind ein paar Reihen Seiten, die ich da geschrieben habe mit all diesen Tabellen. Und steht abgelegt und kann man jederzeit wieder vorziehen.
mache mich selbstständig, das Thema heute vom Treffpunkt. Ich will mein eigener Chef sein. Was für Erfahrungen, meine Damen und Herren, habt ihr gemacht zum Thema Selbstständigkeit? Wir möchten gerne an dieser Stelle auch Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen. Die Frage an euch. Wie seid ihr eure Selbstständigkeit angegangen? Was für Hürden habt ihr vielleicht müssen nehmen? Höchst und tiefst durchleben? Und was Fakt? Und was ist mühsam? Erfahrungsbericht sind gefragt. Schaltet euch jetzt live bei uns in die Sendung 0848 440 222. Wir suchen Leute, die den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen haben und uns von ihren Erfahrungen können berichten können. 0848 440 222. Telefonnummer ab sofort auf. A walk in the park. Back into my head, I'm in the dark, and I can't see where I'm being led. I'd give the world to set the clock back and act like a man. Where can I turn to save myself from this confusion? Shady glade in which to unwind. But why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun, depending on your situation. A walk in the park, a step in the dark. A walk in the park, a trip in the dark.
Bambino mio, qualche cosa. Sei sempre stato un po' speciale, col tuo pallone nero di lividi e di botte, e quella tosse muore che non passava mai la notte. E scamiciato davanti al fiume ore e ore, chiudendo gli occhi, appeso al cuore. Oh madre, madre, che infinito immenso cielo sarebbe il mondo se assomigliasse a te. Uomini e sogni come le tue parole, la terra e il grano come i capelli tuoi. Tu sei il mio canto, la mia memoria, non c'è nient'altro nella mia storia. A volte, sai, mi sembra di sentire la polverosa accesa nel cortile, e guardo fuori, Fuser è ritornato, e guardo fuori e c'è solo il prato. Madre, madre, se sapessi che dolore, non è quel mondo che mi cantavi tu. Tu guarda fuori sempre, e spera sempre di non vedermi mai. Sarò quel figlio che ami veramente, soltanto e solo finché non...
Der Traum vom Selbstständigsein, heute im Treffpunkt hier auf DRS1. Jetzt mit Hörerinnen und Hörern, die den Weg in die Selbstständigkeit gewagt haben und uns von diesem Abenteuer, ich sage es jetzt mal so, auch erzählen. Als erstes jetzt am Telefon habe ich die Verena Krebs. Guten Tag, Frau Krebs.
Guten Tag, Herr Vorlitz.
Ihr habt zusammen mit eurem Mann seit 20 Jahren ein Sanitärgeschäft. Ihr habt keine Angestellten, seid also das Zweite, zieht ihr das Ganze durch.
Richtig.
Wie ist es zu diesem Wunsch gekommen vor 20 Jahren?
Mein Mann war angestellt, ich war angestellt und er hat plötzlich einfach das Gefühl gehabt, er möchte einfach ein bisschen mehr machen, wenn er angestellt ist, weil es müsste bei ihm einfach schneller laufen, wenn er das manchmal eben gelaufen ist.
Seid ihr denn auch einverstanden gewesen mit diesem Wunsch?
Ich war einverstanden gewesen. Wir haben einander dann noch nicht so lange kennt, vielleicht ein halbes Jahr. Und nachher hat er gesagt, würdest du mir helfen? Und ich habe gesagt, ja, weil wir uns so gut ergänzt. Er war auf seinem Beruf der Fachmann gewesen, und ich bin vom Kaufmännischen hergekommen. Also hat das schon 50-50% so zusammengepasst.
Mhm. Wobei, es ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, denke ich, Frau Krebs, wenn man in einer Partnerschaft lebt und dann auch noch im Geschäftsleben zusammen ist und da einfach auch immer zusammen muss der Rang finden, auskommen. Da gibt es ja auch Reibungsflächen, oder?
Es gibt sicher Reibungsflächen, aber auf der anderen Seite verschweißt es immer eigentlich auch wieder zu einer festen Gemeinschaft. Und wir wissen einfach auch, wenn zum Beispiel der Mann heimkommt und halt, ja, Ärger im Geschäft hat, und dann weiss ich auch, von was es er redet, und weiss vielleicht auch ein bisschen besser, um was es geht, weder wenn ich einen Mann habe, wo ich eigentlich nicht Einblick habe in seine Tätigkeit, in seine Arbeit.
Dort ist dann einfach das grosse Kunststück, dass man da irgendwann mal findet, den Moment findet, wo nicht einfach das Thema Geschäft nur im Vordergrund ist, oder?
Doch, das gibt es auch. Aber eben, ich muss schon sagen, so mit den Jahren ist das Geschäftliche halt schon als Selbstständige schon eigentlich im Vordergrund.
Seit 20 Jahren macht ihr das, Frau Krebs, zusammen mit eurem Mann. Habt ihr auch Momente gehabt, wo es nicht so wohl war, dabei, wo ihr vielleicht auch Angst gehabt habt, der Schuss könne hinten rausgehen, es laufe nicht so gut und so?
Ja, so am Anfang war das natürlich schon ein bisschen ein Wabang-Spiel gewesen, wobei ich muss sagen, er hat dazu noch geschafft und hat angefangen, das eigentlich so am Abend, am Samstag, auf eigene Rechnung arbeiten und ich habe selber auch noch geschafft, zu 100% dann zumal. Und das andere ist halt auch einfach am Abend und am Wochenende gelaufen, der administrative Aufwand und der Aufbau.
Das ist ein Thema, das wir auch schon besprochen haben in der letzten Stunde. Ich weiss nicht, ob ihr das gehört, Frau Krebs, die Teilselbstständigkeit. Wir haben dann gesagt, also der Herr Winistörfer hat gesagt, das sei enorm kräfteraubend. Wie habt ihr das erlebt, die Startphase damals, wo ihr einfach alles gleichzeitig gemacht habt?
Das ist richtig, aber ich muss sagen, dann zumal habe ich das nicht als so schlimm empfunden, weil mir ist natürlich eben auch fast 21 Jahre jünger gewesen. Mir war einfach noch voll Power gewesen. Und ja, jetzt so mit den Jahren merkt man schon, dass es an den Kräften zehrt. Aber dann zumal habe ich das nicht so, als nicht so schlimm empfunden.
Sagt mir noch schnell, wie befriedigend ist das für euch, heute selbstständig zu sein?
Das ist sehr befriedigend. Ich will nichts anderes. Aber schon, eben, wie gesagt, es geht auch viel. Sachen gehen halt einfach verloren. Man hat wenig Ferien. Man ist fast rund um die Uhr da. Wenn man einfach daheim ist, dann ist man der Ansprechpartner. Dann finden eben die Leute und die Kunden. Und das ist auch richtig so, weil wir leben ja schliesslich auch von unseren Kunden.
Mhm. Aber ist das jetzt die Freiheit, die man immer wieder davor hat?
Also, ich denke schon. Trotz allem. Ich will nichts anderes machen, glaube mein Mann auch nicht.
Ich glaube nicht, dass, wenn ihr das so sagt, Verena Krebs. Vielen herzlichen Dank, habt ihr angerufen. Ihr seid noch gleichzeitig am Rüsten fürs Mittag und am Telefonieren und machen. Ich sehe, ihr seid ein
Paar. Und am Güetzle.
Yes, das geht auch noch. Genau, das haben wir ganz vergessen. Frau Krebs, alles Gute. Gut, frohe
danke,
Weihnachten.
Ade,
ade, ade, ade. Dann habe ich als nächstes am Telefon der Diego Bersenico. Guten Tag, Herr Bersenico.
Guten Tag, Frau.
Ihr habt auch ein eigenes Geschäft aufgemacht und zwar führt ihr seit 4 Jahren ein Hundehotel.
Genau.
Erzähl euch schnell, wie ist es da dazu gekommen?
Dazu ist es gekommen, dass man mich nicht mehr unbedingt hätte wollen in dem Geschäft, dort, wo ich geschafft habe. Und ich musste mit 55 gehen und habe natürlich dann meine Pension schon rausgenommen. Das heisst, ich habe einfach eine kleine Rente und dann haben meine Frau gesagt, ja, etwas müssen wir noch machen. Und ich habe gemerkt, ich kann nie mehr arbeiten. Mit 55 bin ich nicht bereit, irgendwie einen unterzuordnen. Und da ich selber einen Hund hatte und gemerkt, dass ich einfach ein bisschen Flair habe für Hunde, habe ich da gemerkt, wenn ich unterwegs war und mit wenn jemand ihren Hund nicht zurückgeöffnet hat, konnte ich sagen, sie, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und dann, so bin ich draufgekommen und dann haben sie gesagt, sie können nicht meinen Hund zurückgeöffnet und ich habe es aber können. Und so haben die Leute gemerkt, dass ich mit Hunden sehr speziell einen Umgang habe, einen lieben und einen guten. Und dann haben die Forstkanzi Einzelstunden. Dann haben sie gedacht, das ist eigentlich etwas, kannst du ein bisschen so etwas machen. Und dann haben sie selbstverständlich helfen können bei der Erziehung vom Hund. Und da hat es geheißen, ich sollte am Wochenende futtern. Ich weiss nicht, wo mit dem Hund. Dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine Idee. Und so bin ich eigentlich zu meinem, durch das, dass ich das Glück habe, dass ich ein eigenes Haus habe, habe ich jetzt das zu einem Hundehotel gemacht, gleichzeitig.
Herr Bersenico, das tönt jetzt ganz einfach, so wie dir das hier erzählt. So, das Hobby zum Beruf gemacht, so ein bisschen in die Richtung. Hat es auch den Moment gegeben, wo ihr ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt dabei, die Richtung einzuschlagen?
Ehrlich? Nein.
Das seid sicher gewesen, das ist es?
Ja, ich habe einfach gespürt, dass das kommt, also die Leute sind auf mich zugekommen. Ich habe nicht mehr so Werbung machen. Es gibt eine Internetseite, private Sonderglück, wenn wir dazu reinschauen. Aber, und ich muss auch heute keine Werbung machen. Also, ich muss mich manchmal abwehren und sagen, nein, ich kann nicht mehr und ich will nicht. Und ja,
Wie viele Zimmer habt ihr in eurem Hotel?
Also, heute sind nicht fünf da.
Fünf
sind da. Aber ja. Es gibt auch, und die liegen jetzt hier bei mir, die sind jetzt da innen, wo ich bin.
Und die bieten dir auch Freizeitprogramme an, oder für die?
Ja, ich müsste, ich kann sicher dreimal am Tag laufen mit denen.
Da habt ihr ja schon den Fünfer und Zweck, dann kommen wir dann noch die frische Luft. He?
Ja, also es ist wirklich, es ist ein Traumjob, also es ist für mich ist es wunderbar. Gut, wenn es regnet und wüst ist und dann haben wir 5 Hunde putzen, bevor du es ins Haus reinlässt. Und so, es ist also auch mit Arbeit verbunden, es ist
ja,
nicht
hey.
Nur spazieren.
Ja, hey, also irgendwo durch, können wir das alle, oder?
Ja, das ist richtig. Nein, aber ich kann nur sagen, nicht, dass alle meinen jetzt, der hätte jetzt ein Schocki-Leben. Ich habe ein Schocki-Leben, finde ich, aber es ist gleich. Und musst konzentriert sein, die Hunde lasse ich ja nicht an der Leine, die laufen eben bei mir, wenn ich kann spazieren und so.
Herr Persenico, könnt ihr von dem jetzt leben?
Also nur, nicht wirklich nur so leben könnte ich nicht, wenn ich nur das müsste es viel grösser machen und das will ich nicht, sondern ich habe, weil ich ja meine Pension noch habe, eine kleine. Und mit dem zusammen komme ich wieder fast auf meinen Lohn, den ich früher hatte. Und ich brauche ja nicht mehr so viel wie vorher, weil ich bin ja daheim und muss ja nicht arbeiten, muss nicht zu Mittag essen, ich bin immer hier im Haus rum, oder? Darum brauche ich nicht mehr so viel.
Herr Persenico, ich bedanke mich auch bei euch für das Telefon und weiterhin viel Freude mit euren Gästen.
Danke vielmals.
Im Hundehotel.
Eine gute Zeit. Ganz schöne
Festtage. Euch auch, danke gleichfalls. Ah, Herr Persenico. Das mit der Pensionskasse finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, den ich noch ein bisschen genauer möchte besprechen. Überhaupt den Weg zur Selbstständigkeit. Wir haben jetzt in den letzten bald 2 Stunden sehr viel zusammen gehört. Es ist eine reizvolle Sache. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht wie mir, dass man wieder studiert. Ja, das wäre doch auch noch so ein Weg. Ich denke, es ist nicht eine schlechte Idee, wenn wir jetzt zum Schluss von unserer Sendung noch probieren, zusammenzufassen, auf was für Punkte man muss schauen, wenn man sich selbstständig machen will. Und da ist jetzt gerade auch das Thema Pensionskasse, Versicherungen vielleicht ganz allgemein noch das Thema, das wir ein bisschen unter die Lupe nehmen, gerade als nächstes. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Heute über selbstständig werden. Wir haben es gehört, jedes zweite Unternehmen, das in unserem Land gegründet wird, existiert 5 Jahre später nicht mehr. Das neueste Zahlen zur Selbstständigkeit vom Bundesamt für Statistik. Wer sich selbstständig machen will, geht also ein Risiko ein. Ein grosses Risiko ein. Aber wir wollen, um es Gottes Willen, jetzt ja hier niemand einschüchtern, der solche Pläne hat, sondern aufklären. Machen wir schon seit dem Morgen um 9 Uhr hier im Treffpunkt auf dem Eis, Norbert Winisdörfer von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Vielleicht kann man noch so ein bisschen ein Resümee ziehen aus dem, was wir jetzt hier gehört haben, was wir besprochen haben. Vielleicht noch einmal, was für Leute eignen sich und welche nicht?
Also es sind Leute, die die Persönlichkeit haben, die es braucht für eine selbstständige Tätigkeit. Das heisst, risikobereite Machertypen, ganz einfach gesagt, die wissen, was auf sie zukommt. Nicht Leute, die auf Wolke 7 schweben, rosa-rote Brille anhaben, sondern sehen, dass es ein Krampf ist, wo am Schluss, wenn es erfolgreich ist, sehr befriedigend ist. Also gestandene Menschen, wenn man so ein bisschen schaut, sind das in der Regel 40, 45-Jährige im Durchschnitt, die sich selbstständig machen. Also lebenserfahrene Leute, die jahrelange Branchenerfahrung auch mitnehmen, Fachkenntnisse haben und ein unternehmerisches Flair, das heisst ein kaufmännisches Flair auch, können in diesem Bereich etwas bieten.
Und wo auch eine familiäre Stütze im Hintergrund haben.
Wo getragen werden durch ein Netzwerk, eben wenn jemand Familie hat, wo eigentlich klar ist, dass alle mitziehen, auf Ferien vielleicht ein bisschen verzichten, auf ein Papi am Wochenende auch können verzichten. Das ist eine Struktur, die sicher muss da sein für Erfolg.
Also, nicht zu fest romantisch denken, wenn man sich selbstständig machen will. Wie geht man denn mit einer Geschäftsidee um, wenn ich jetzt so eine habe, wo ich denke, das ist es?
Abklären, gibt es tatsächlich ein Bedürfnis bei gewissen Kundinnen und Kunden für die Idee. Und wenn das klar ist, dann den nächsten Schritt planen. Das heisst, einmal durchrechnen mit einer Finanzplanung. Kann ich mit diesen Ideen, mit diesen Preisen, die ich kann verlangen, am Schluss auch ein Einkommen erzielen, wo mir das Leben ermöglichen? Dann, wenn ich die Finanzierungsfragen mal angeschaut habe, schauen, woher nehme ich das Geld? Habe ich genug eigenes Geld? Besser ist, wenn man mit eigenen Mitteln das kann finanzieren kann, nicht zu der Bank muss gehen und dann langsam Gedanken machen, was für eine Rechtsform ich wähle, Businessplan erarbeiten, das geht eigentlich parallel damit und dann gibt es irgendwann den Akt von der Firmengründung und das Hochgefühl haben wir auch schon gehört in dieser Sendung. Jetzt fällt es an.
Und eben der Businessplan ist sowieso Kernpunkt von allem, oder? Das haben wir ja ausführlich besprochen. Vorher haben wir noch das Thema Pensionskassengelder angesprochen, bekommen. Wie sieht das aus? Was würdet ihr hier empfehlen? Wie soll man mit denen umgehen als Firmengründer?
Gründerin? Da bin ich der Meinung, wir sollen das sehr vorsichtig anschauen und ich bin der Meinung, wir sollen dort nicht alles Pensionskapital rausziehen. Das ist möglich, wenn man eine Einzelfirma oder eine Kollektivfirma gründet, weil dann raubt man sich eigentlich den Versicherungsschutz, den man aufgebaut hat, also höchstens einen Teil davon rausnehmen. Sonst setzt man wirklich alles auf eine Karte.
Stefan Grombach, darf ich euch da noch schnell fragen, wie ihr das gemacht habt, wo ihr vor gut 2 Jahren eure Firma habt gegründet?
Ja, ich habe es so gemacht, wie es der Winisdörfer empfiehlt. Also ich habe meine Pensionskasse überhaupt nicht angelangt, sondern wirklich aus meinem ersparten Privatgeld habe die Finanzierung gemacht und die Pensionskasse einfach auf die Seite gelassen.
Und Gefühl jetzt, dass es vielleicht mal einmal nicht so könnte gehen und es finanziell könnte Engpässe geben, können die auch? Oder haben die da jetzt die absolute Gelassenheit?
Nein, das überhaupt natürlich nicht. Also Liquidität, das lernen sie auch in jeder Schule und das ist bei mir natürlich genau gleich. Also ich springe natürlich dauernd hinter dem Geld her, im Sinn von einfach sicherstellen, dass ich genug Liquidität habe, dass ich meine Rechnungen kann zahlen, dass ich meinen Ruf kann behalten als guter Zahler.
Ja, und eben, ich meine, die müsst ihr dann nachher auch für euch selber schauen, also AHV und all die Sachen, die als Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zahlt bekommst, die fliegen dann weg, oder?
Eben, die Art und Form von der Selbstständigkeit werden in der Regel zu wenig gut unterschieden. Man muss ganz klar sehen, dass man versicherungstechnisch je nach Rechtsform einen anderen Status hat. Und gerade wenn jemand jetzt eine Einzelfirma gründet, kann er freiwillig seine Pensionskasse weiterführen oder nicht, als Beispiel. Und das ist wichtig, dass man das realisiert und weiss, was man für Risiken eingeht.
Reaktionen von unserem Publikum gibt es nach wie vor. Ich probiere immer noch Leute anzuläuten, sehe ich gerade. Und es gibt auch Mails. Martina Schneider, was für Reaktionen können wir da rauspflücken?
Wir haben eine Mail bekommen von der Frau Kunz, die geschrieben hat, sie hat offenbar erlebt, ihr Vater hat einen Handwerksbetrieb gehabt, einen kleinen, und sie schreibt, da hat man einiges mitbekommen, was ein Kind und die Ehefrau auch verunsichern kann. Also Existenzängste
sind natürlich dann da. Die sehr prägend sein können, oder? Und natürlich auch ständiges Thema sein in der Familie. Ich weiss nicht, wie das bei euch jetzt aussieht, Herr Grombach.
Das ist in unserem Fall jetzt nicht mehr so dramatisch, weil meine Kinder, die sind mittlerweile beide über 20. Also, als ich angefangen habe, war meine Tochter noch in der Stiftung. Aber im Prinzip sind beide Kinder eigentlich so weit gewesen, dass sie in der kürzester Zeit für sich selber schauen können. Und das nimmt viel Druck weg.
Aber die Belastung für jemanden, der eine Familie ernähren muss, ist natürlich schon viel grösser, Herr Weinisdörfer.
Das ist klar. Und das soll man mit einbeziehen in die Überlegungen. Kann ich das aushalten und noch einmal durchrechnen und realistisch noch einen schwarz auf weiß auf dem Papier können feststellen, ich muss so und so viel Umsatz machen. Ist das möglich? He? Das soll die Marktabklärung zählen, damit ich die Familie kann ernähren.
Vielleicht noch eine weitere Reaktion aus der Hörerschaft, Martina?
Ja, es ist eigentlich ein Tipp, den Lovi Wiemann uns geschrieben hat. Und der tut mir noch schön so zum Schluss von dieser Sendung. Wichtig sei, wenn man die Agenda mache ich für sich selber. Man soll doch auch Termin mit sich selber eben machen für Fitness und Wellness. Kontakt zu Freunden, Klammern, nicht Networking, das ist separat. Also man muss da dran denken. Man sieht nämlich, wenn man selber Freude ausstrahle, macht es den anderen Freude, mit mir zusammenzuarbeiten.
Das finde ich auch noch sehr cleveren Nebensatz. Oder nicht Networking. Das sind nicht unbedingt jetzt alte Freunde. Oder mit denen, wo man die Visitenkärtchen austauscht. Die Visitenkärtchen austauschen, allgemein geliebte Tätigkeit bei Unternehmern. Ich habe da schon ein ganzes Bigeli jetzt von meinen Gästen bekommen. Vielleicht schnell zum Schluss noch Norbert Weinisdörfer. Wie wichtig sind Unternehmensgründungen volkswirtschaftlich gesehen?
Die sind sehr wichtig, weil wir sind gerade in der Schweiz eine Volkswirtschaft, die besteht aus 99% von diesen berühmten KMUs, den kleinen und mittleren Unternehmen und eben, wie gesagt, sehr viele Kleinstunternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, die kleinen Unternehmen nicht in riesigem Ausmaß, aber das ist die Basis unserer Volkswirtschaft.
Herr Weinisdörfer, ihr habt euch in den letzten Jahren sehr intensiv mit Selbstständigkeit auseinandergesetzt, nicht zuletzt auch als Buchautor. Warum seid ihr selber nie den Weg in die Selbstständigkeit gegangen? Erlaubt mir die Frage zum Schluss.
Weil ich das Privileg habe in meiner Arbeitstätigkeit, dass ich grundsätzlich den Fünfer und Zweckli da, der berühmte Fünfer und Zweckli, das heisst, kann selbstständig als Unternehmer in einem angestellten Status arbeiten.
Der berühmte Fünfer und Zweckli. Vielen herzlichen Dank, Norbert Weinisdörfer, und vielen Dank, Stefan Grombach, für dass ihr hierher gekommen seid ins Studio. Zum Schluss noch der Hinweis auf das ausführliche Ratgeberbuch vom Norbert Weinisdörfer. Das ist der Titel «Ich mache mich selbstständig, von der Geschäftsidee zur erfolgreichen Firmengründung» im Beobachter Ratgeber rausgekommen. Also, ich mache mich selbstständig vom Norbert Weinisdörfer. Buchtipp für all die, die auch jetzt nach diesen 2 Stunden Treffpunkt immer noch im Kopf haben. Den Schritt wollen jetzt machen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.